So, letztes Mal haben wir das Thema gehabt in Christus und heute ähnlich, aber heute Christus in uns ist mehr das Thema heute. Christus in uns, weil das bedeutet eigentlich Herrlichkeit für uns. Und ja, wer braucht denn nicht schon die Herrlichkeit? Jeder braucht die Herrlichkeit des Herrn. Ich habe das letzte Mal eine Predigt gehört und da hat der Pastor zugegeben, dass er immer wieder ein wenig zum Beißen hat, weil meistens, wenn sein Telefon läutet, eines seiner Schäfchen mit einem Problem bei ihm anruft, was ja nicht unbedingt verkehrt ist. Nur wenn es zu viele sind, dann wird es dann schon ein bisschen frustrierend. Gott sei Dank haben wir das Problem nicht so. Aber wenn man das einmal so drüber überlegt, dann sehe ich, das Übel sitzt ein bisschen tiefer. Nicht, dass der Pastor nicht für Probleme zuständig wäre, sondern das Problem sehe ich darin, dass viel zu viele Christen zur Unmündigkeit erzogen wurden in den Gemeinden. Das heißt, sie sind noch nie aus dem Baby-Christentum herausgewachsen. Dann haben sie keine gesunde, feste biblische, neutestamentliche Lehre bekommen. Ja, oder sie haben das Essen verweigert. Solche gibt es auch, so Essensverweigerer, die ihren Geist aufs Hungertuch verbannt haben. Aber dann kommt man eben nicht aus dem Baby-Christentum heraus. Und dann greift man ganz schnell zum Telefon, hallo Herr Pastor, Anruf genügt sozusagen, hier werden Sie geholfen, hat es einmal geheißen. Und das ist dann nicht richtig, wenn jemand schon viele Jahre im Glauben ist. Na gut, bei schwerwiegenden Problemen ist es auch hier in Ordnung, aber nicht wegen jedem Kinkerlitzchen. Das ist dann was für Babys, weiß man einem Natürlichen, wenn du ein Baby gehabt hast und ist irgendwas dann, da wird geschrien, ja, weil es selber einfach die Lösung noch nicht hat und sich nicht selber helfen kann. Aber dabei soll es ja nicht bleiben. Und der Paulus schreibt im Epheser 4,14, denn wir sollen nicht mehr Unmündige sein, hin und her geworfen und umhergetrieben von jedem Wind der Lehre durch die Betrügerei der Menschen, durch ihre Verschlagenheit zu listig ersonnenen Irrtum. Und so passiert es bei unmündigen Christen. Sie werden sozusagen umhergetrieben von jedem Wind der Lehre, weil sie können nicht unterscheiden, was ist richtig, was ist falsch. Klingt gut, hört sich gut an und so weiter und ist trotzdem falsch, ist natürlich ein Problem. Der Paulus sagt hier, Betrügerei der Menschen, Verschlagenheit und listig ersonnener Irrtum. Also man muss schon ein bisschen Bescheid wissen, um was es geht, was die Bibel sagt. Weil ein listig ersonnener Irrtum, ja, den kann man schnell mal anbeißen und glauben. Ja, das ist in dem Sinn keine Verdammnis, weil das ist jedem schon passiert. Aber es kann zu einem Problem werden, wenn ein Christ diesen Lügen Glauben schenkt. Es sind religiöse Geister und religiöse Lehren, die unmündige Christen nicht von der Wahrheit unterscheiden können und werden verführt. Und dann funktioniert es mit dem Segen nicht so recht. Der Heilige Geist wird abgedrängt und dann muss zum Telefon gegriffen werden. Weil diese Lügen, die führen die Leute weg von der Wahrheit des Wortes und damit auch von Jesus weg. Und das hat halt einfach seinen Preis. Der Christ, der sich mit Jesus auseinandersetzt, das heißt mit seinem Wort, weil ja, da steht ja drin, um was es geht. Der wird mit Jesus gehen, er wird es erkennen und wird wachsen, wird reifen. Und der das nicht tut, der wird halt verführt und dann geht's Richtung Problem. Also wir müssen lernen, dem Teufel zu widerstehen und all seinen listigen Lügen, und zwar mit der Wahrheit des Wortes Gottes. Und wenn wir ihm widerstehen, sagt die Bibel, dann wird er fliehen. Selbst Jesus machte das so und hat ihm immer wieder gesagt, es steht aber geschrieben, als er mit einer Lüge um die Ecke gekommen ist. Der Paulus warnt da immer wieder auch den Timotheus und seine Mitarbeiter. Er sagt zum Beispiel 1. Timotheus 4,13, bis ich komme, achte auf das Vorlesen, auf das Ermahnen, auf das Lehren. Das heißt, es ist wichtig, er soll, bis der Paulus kommt, dabei bleiben, die Schriften vorlesen, die Paulus geschrieben hat, die Briefe, die Leute auch mal ermahnen, pass auf, so nicht. Und er soll einfach in der Lehre bleiben. Oder in der Apostelgeschichte 20,28 steht auch so was Ähnliches. Habt Acht auf euch selbst und auf die ganze Herde. Also Acht geben. Es ist einfach, ja, so blöd es klingt, diese Welt im Bösen. Und es gibt sehr viele Gefahren auf dieser Erdkugel. geistliche Gefahren, Lügen und Zeug. Ich weiß es zwar selber nicht, warum, dass der Teufel immer noch rumläuft und seine Mächte. Jesus hat aber zumindest besiegt und verurteilt. Aber er hat uns den Sieg in die Hand gegeben, damit wir aus diesem Sieg leben können. Und das geht eben über die Schiene des Wortes. 2. Timotheus 1,13 noch ähnlich. Halte fest das Vorbild der gesunden Worte, die du von mir gehört hast. Ja, festhalten die gesunden Worte, die eben der Paulus gesagt hat. Das gilt auch für uns. Der Paulus hat auch für uns geschrieben. Und so soll man diese gesunden Worte festhalten. Aber noch so ein Vers, Titus 1,9 und 2,1. Der an dem der Lehre gemäßen zuverlässigen Wort festhält, damit er fähig sei, sowohl mit der gesunden Lehre zu ermahnen, als auch die Widersprechenden zu überführen. Du aber rede, was der gesunden Lehre ziemt, sagt der Paulus dem Titus. Also das Reden, was die gesunde Lehre ist, biblische, neutestamentliche Lehre, vom Kreuz, von der Auferstehung, von unserer Wiedergeburt und unserem Stand in Christus, das ist die gesunde Lehre. Es ist wichtig, dass man auch Widersprechenden standhalten kann und überführen. Wenn man ein bisschen in den christlichen Kreisen rumkommt, dann wirst du erleben, es wird dir immer wieder einer über den Weg laufen, der versucht, dir irgendein religiöses Zeug aufs Auge zu drücken. Und da musst du wissen, hoppla, so ist es nicht richtig. Darum ist dieses Festhalten an der gesunden Lehre einfach ausschlaggebend. Wenn wir Christen sollen aus der Unmündigkeit in die Reife geführt werden. Ja, deshalb werden wir alle im Wort des Evangeliums gelehrt. Erst indem, dass wir auch selber lesen, die neutestamentlichen Dinge, vor allem eben die Paulusbriefe, aber auch, dass wir die Predigten hören, mit offenen Ohren hören, nicht heute gehört, morgen weiß ich nichts mehr. Das ist einfach schadhaft, weil dann kannst du selbst mit Jesus, mit deinem Herrn wandeln und selber Gebetserhörungen bekommen und selber wissen, das ist richtig und das ist falsch. Ich glaube der Wahrheit und nicht der Lüge. Dann bist du nicht dauernd ein geistlicher Notfall, sondern eben ein geistlich reifer Mensch, der vielleicht auch mal fähig ist, anderen geistlich Unterstützung zu geben, Wegweisung zu geben oder aus eben der Unmündigkeit herauszuhelfen. Da muss nicht immer der Pastor oder ein Leiter zur Hilfe gerufen werden, weil eben du selber auch fähig bist, geistliche Dinge zu unterscheiden. Darum immer wieder Lehre. Ich hoffe, ich gehe euch nicht auf den Geist damit. Oder eigentlich schon, ich will euch auf den Geist gehen, weil die Lehre soll ja in euren Geist hineingehen. Aber sprichwortmäßig will ich niemanden auf den Geist gehen. Also nicht nerven, sondern eigentlich will ich gute, gesunde Lehre in eure Herzen säen, damit die Frucht hervorkommen kann, die es eigentlich bringen soll. Also gut zuhören, wieder Glaubensgrundlagen, aber auch feste Speise. Diese Lehre heute ist Grundlage, aber auch ein Stück weit feste Speise. Und dann sollst du nicht ein vergesslicher Hörer sein, sondern sogar ein Täter des Wortes sein. Das ist der nächste Punkt. Ja. Viele sind dann bloß Hörer, aber nicht Täter. Und dann funktioniert es eben auch nicht ganz so, wie es eigentlich sein sollte. Also heute nicht wir in Christus, sondern Christus in uns. Wie kann dieser Jesus Christus in uns sein? Weil die meisten haben ja den Gedankengang, der ist im Himmel und irgendwann kommt er wieder. Ist auch nicht falsch. Aber das nützt uns ja jetzt nichts, wenn wir denken, der ist im Himmel und jetzt ist er nicht da und jetzt nutzt er mir gar nichts. Und vielleicht erreiche ich ihn mit meinem Gebet und vielleicht auch nicht. Das ist falsch gedacht. Falscher Glaube. Funktioniert nicht. Aber Jesus sagte, wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, bleibt in mir und ich in ihm. In Johannes 6, 56. Also muss ja was Wahres dran sein, wenn er nicht direkt uns belogen hat, oder? Also schauen wir das heute ein bisschen genauer an, damit wir wissen, was es bedeutet, Jesus Christus in uns. Ich habe hier den Vers 2. Korinther 13, 5. Prüft euch, ob ihr im Glauben seid, untersucht euch. Oder erkennt ihr euch selbst nicht, dass Jesus Christus in euch ist? Es sei denn, dass ihr etwa unbewehrt seid. Also sind wir wieder bei den Unbewehrten. Wir sollen uns prüfen und selber prüfen, ob wir es kapiert haben und wir erkennen, dass Jesus Christus in uns ist. dass man diesen fatalen Gedankengang, der ist irgendwo ganz weit weg, weiß nicht genau wo, im Weltall haben sie ihn auch nicht entdeckt sozusagen. Ja, früher haben sie keine Raumfahrt gehabt, da haben sie gemeint, ja, da ist er irgendwo da oben. Weil sie wussten ja nicht, was Sache ist. Sie meinten alle noch, die Erde sei eine Scheibe. Es gibt ja solche Leute, die heute noch behaupten, die Erde wäre eine Scheibe. Sogar in christlichen Kreisen. Aber ein gut gelehrter Christ, der weiß, wo Jesus zu finden ist. Er weiß, dass er in ihm, in seinem Geist zu finden ist durch den Heiligen Geist. Jesus bei uns. Er ist bei uns. Er ist in uns. Und wenn du als Christ darüber Offenbarung bekommen hast, dass das nicht nur Information ist, aber du nichts damit anfangen kannst, dann wirst du total verändert. Da bist du nicht mehr derselbe. Dann geht dein Stand vom begrenzten Natürlichen hin zur Unbegrenztheit des Übernatürlichen. Wenn dir das offenbar geworden ist, er ist ja in mir, in meinem Geist. Da ist Jesus da und wo ich bin, ist er. Wenn dir das klar geworden ist, dann bist du nicht mehr derselbe. Da bist du ein anderer Mensch, du bist ein ganz anderer Christ. Und darum diese Lehre, dass aus dieser Lehre dann auch mal Offenbarung herauskommt bei jedem Einzelnen von uns. Und ich rede auch für mich, ich predige ja nicht nur für euch, ich bereite das vor und das ist für mich schon gut. Und wenn ich es predige, ist es wieder gut für mich. Und wenn ich es nachbearbeite, ist es wieder gut für mich. Also ich höre das oft, was ich hier sage, weil der Geist Christi durch mich redet, durch diese Lehrsalbung, die er mir gegeben hat. Also ich brauche es genauso wie du. Also hör gut zu, mach dein Herz weit auf. Es kann lebensverändert sein. Der Herr ist der Geist des Herrn. Ja, und der Geist Christi, und der ist in uns. Praktisch gesagt, Jesus in geistlicher Form ist in unseren Geist hineingekommen. Also seinen Körper hat er nicht mitgebracht. Er ist geistlich in uns gekommen. Er bedient sich sozusagen unserem Körper. Und dass das stimmt, 2. Korinther 3,17 sagt uns, der Herr aber ist der Geist. Wo aber der Geist des Herrn ist, ist Freiheit. Also Jesus ist in geistlicher Form in dir. Wenn du wiedergeboren bist, dann ist Jesus in dir. Er sagt auch, der Paulus, wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und der Geist Gottes in euch wohnt? Denn der Tempel Gottes ist heilig und der seid ihr. Ganz eine deutliche, total klare Aussage. Sehr, sehr, sehr wichtig für uns Christen. Wisst ihr nicht, sagt er. Ihr seid das Haus, ihr seid der Tempel. Der Geist Gottes wohnt jetzt in euch, nicht in einem Steingebäude in Jerusalem. Das ist alttestamentlich, die Zeit ist vorbei. Jetzt sind wir der Tempel. Jeder Einzelne, aber auch wir als gesamte christliche Gemeinschaft weltweit sind der Tempel Gottes, der Tempel des Heiligen Geistes. Und Jesus wohnt nicht in einem unheiligen, sündigen Haus, sondern er wohnt in einem reinen Tempel. Ja, ich habe gerade gelesen, der Tempel Gottes ist heilig und der seid ihr, weil er uns mit seinem Blut heilig gemacht hat. Nicht so wie früher die Pastoren gepredigt haben, jetzt müssen wir uns wieder noch mehr heiligen, ihr müsst noch alle heiliger werden, weil sonst geht da nichts mit dem Heiligen Geist oder mit Jesus. Ja, das ist das gesetzliche Druckmachende. Aber wir müssen uns auf das konzentrieren, was er mit seinem Blutopfer getan hat. Und er hat mit seinem Blut alle unsere Sünde weggetan. Er hat nicht bloß zugedeckt, wie im Alten Testament, übertüncht, ein wenig zugeschmiert und alle Jahre muss der hohe Priester wieder so ein Opfer bringen. Nein, er hat sie weggetan. Von uns ist die Sünde entfernt worden, weil sie ja auf ihn gelegt wurde, als er ans Kreuz ging. Also ist sie nicht mehr da. Es ist so, als wäre sie niemals geschehen. Weder deine Sünden noch die von Adam. Es ist auf Jesus gelegt, es ist weg, es ist nicht mehr da. Es muss nicht irgendwie mit irgendeinem Blut irgendwas bedeckt werden, weil das Blut hat uns bereits gereinigt. Ja, wenn du unter das Blut reinschaust, findest du nicht mehr eine Sünde. Im Alten Testament, wenn man sozusagen jetzt bildlich gesprochen, das Blut des Tieres aufgedeckt hätte, ja, bildlich gesprochen, wäre der Sündendreck zu finden gewesen. Es ist nur zugedeckt, übertüncht. Aber im Neuen Bund, im besseren Bund, ist nichts mehr da. Ist weggetan. Es ist ja weggenommen worden, auf Jesus gelegt worden. Also kannst du da locker den Deckel hochmachen, du wirst feststellen, es ist weg. Die Sünde ist beseitigt, sie ist weg, sie ist von uns entfernt worden. Da sehen wir, wie viel besser das Ganze im neutestamentlichen Bereich ist als im Alten. Gut, also da wollen wir weiter. Vor einer Zeit haben wir so vorgestellt, oder vielleicht hat man es auch der Heilige Geist so eingegeben, wie Jesus in so einem Boot steht und den Sturm stillte. Und wenn man sich das so bildlich vorstellt, Gestalt eines Menschen, hat so ein mächtiges Wunder getan. Aber trotzdem war dieser Mensch Gott. Also Gott als Mensch auf der Erde. Das ist eigentlich der Hammer, oder? Der allmächtige Gott, der alles geschaffen hat mit seinem Wort, geht als Mensch auf der Erde spazieren sozusagen. Und da braucht man sich nicht wundern, dass die Jünger damals schockiert waren und haben gesagt, wer ist denn dieser, dass sogar Wind und Wellen ihm gehorchen? Weil sie haben ja Jesus äußerlich als Mensch wahrgenommen. Ja, Prophet und ja, der Messias. Aber sie haben noch nicht kapiert, es ist Gott in menschlicher Person. Gott in einem menschlichen, irdischen Leib. Eigentlich eine brutale Sache. Es ist eigentlich überwältigend, wenn man sich das einmal so bildlich vorstellt. Gott als Mensch auf der Erde. Er hat eine menschliche Hülle, einen Körper, aber drin war Gott. Gott war in diesem Körper. In diesem Körper, der von der Maria geboren wurde, war Gott drin. Und so kannst du das auch mal vorstellen. Ja, weiß nicht, vielleicht mit Abstrichen, aber ein Stück weit zumindest. So ist es auch mit uns Christen. Wenn Jesus in uns ist und er Gott ist, ist Gott in uns. Da müssen wir erst ein Bewusstsein dafür entwickeln. Als der Paulus und der Barnabas in Athen unterwegs waren, kannst du nachlesen, Apostelgeschichte 14, Vers 12, und hatten da einen Lahmen, hat der Paulus geheilt. Und dann sind die Leute ganz aufgeregt gewesen und haben gesagt, die Götter sind herabgekommen. Und haben sie einen Barnabas für Zeus gehalten und einen Paulus für einen Hermes, weil er der Redner war, der Götterbote Hermes. Ja, die haben irrene, komischen Götter, Zeus und Hermes und was weiß ich, was die alles gehabt haben, sind jetzt zu ihnen gekommen, weil die ja, dieses Wunder an einem Lahmen getan haben, dass er wieder gehen hat können. Sie meinten, die Götter sind herabgekommen. Ja, aber es war wirklich Gott, Jesus, der Sohn Gottes, war aber in Paulus und in Barnabas. Es war tatsächlich Gott, aber heute nicht der Zeus und der Hermes. Gott war in Menschen unterwegs und das ist auch heute noch. Gott will in den Menschen wirken, durch den Menschen wirken, durch die Gläubigen. Er will unterwegs sein auf der Erde durch dich und durch mich. Er will nicht, dass wir uns als kleine Würstchen sehen und ihn so ganz weit weg, den wir betteln und betiteln müssen, also vielleicht irgendwie irgendwas tut. Ja, das ist religiöses Gedankengut, das uns von klein an eingeimpft wurde und feststellbar ist, das ist Gift. Das blockiert unterm Strich den Glauben und damit auch die Herrlichkeit des Herrn. Gott wurde durch Menschen offenbar, als Paulus und Barnabas da in Athen das Wort verkündet haben, gepredigt haben und den Lahmen geheilt haben. Und so wäre das der Plan von Gott her gesehen, auch für uns heute. Wenn ich hier Kolosser 1,27 lese, ihnen wollte Gott zu erkennen geben, was der Reichtum der Herrlichkeit dieses Geheimnisses unter den Nationen sei. Und das ist Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Ich habe es ja schon öfter gesagt, heute für uns ist es nicht eine Hoffnung, sondern eine Tatsache. Christus in euch, die Tatsache der Herrlichkeit, so muss es heute richtig heißen. Im Alten Testament war es eine Hoffnung. Da haben sie noch drauf gehofft, dass irgendwie so was Ähnliches kommt und konnten es aber nicht so recht einordnen, wie das vonstatten gehen soll. Aber jetzt ist es eine Tatsache, dass Jesus Christus in uns ist, der Herr der Herrlichkeit in uns ist, der Reichtum der Herrlichkeit von Jesus in uns ist. Das muss man erst einmal verdauen, oder? Für uns im neutestamentlichen Zeitalter ist es keine Hoffnung mehr. Weil eine Hoffnung ist immer, ja, das wird schon irgendwann einmal so. Oder das ist wie der Esel mit der Rübe vorn dran, der immer nach der Rübe nachläuft. Irgendwann erwische ich sie. Ja, das ist die Hoffnung. Aber für uns neutestamentlich ist es eine Tatsache. Weil Jesus in dir ohne Herrlichkeit gibt es nicht. Jesus ohne Herrlichkeit ist undenkbar. Wo Jesus ist, ist auch die Herrlichkeit. Also denk mal drüber nach. Weil das ist wirklich Lehre zur Mündigkeit. Also Unmündigen sollen mündige Christen werden. Und darüber sollen wir wirklich viel meditieren, nachdenken und aussprechen, bis uns das bewusst wird. Vor allem dann, wenn jetzt eine blöde Situation gegen dich steht und du bist versucht, ja, muss ich wieder laut zum Herrn rufen, help me, oder Telefon nehmen, dass du umschaltest und sagst, hey, Moment, wer ist denn eigentlich in mir? Ja, wer bin ich denn eigentlich? Was habe ich denn eigentlich für Vollmacht? Welche Stellung habe ich denn in Christus? Und dann siehst du das Problem aus einer anderen Perspektive und dann kannst du gegen das Problem vorgehen in Jesu Namen. Aber der religiöse Verstand, der hat damit Probleme, der packt es nicht so leicht. Darum muss diese Gehirnwäsche, möchte man fast sagen, im Laufe der Zeit stattfinden, dass du einfach das verstehst, offenbart bekommst, dass Christus in dir ist. Ja, und nicht denken, ja, jetzt habe ich es einmal probiert, hat nicht funktioniert, stimmt's nicht. Der Glaube muss aufgebaut werden. Wenn es nicht gleich funktioniert, heißt noch lange nicht, dass es nicht stimmt. Aber man fängt manchmal klein an und man muss trainieren wie einen Muskel, dabei bleiben, nicht weil Gott dich da prüft, sondern weil dein Glaube noch nicht so weit ist oder deine Erkenntnis noch nicht so weit ist. Gott möchte immer durch dich und mit dir wirken, aber es funktioniert nur über die Schiene der Wahrheit und des Glaubens. Gut, also dieses vorherrschende Gedankengut in der Christenheit, dass Jesus weit oben im Himmel ist, muss mal ein bisschen revidiert werden, weil wenn in der Bibel von Himmel geschrieben ist, meint es nicht das Firmament, sondern es meint geistliche Regionen, geistliche Welten. Ja, da gibt es scheinbar mehrere, weil der Paulus einmal gesagt hat, dass er bis in den dritten Himmel entrückt wurde. Also sehen wir, Himmel ist nicht das blaue Firmament, sondern Himmel meint er geistliche Welten. Und unser wiedergeborener Geist befindet sich auf der Ebene einer geistlichen Welt. Das ist das Schöne, weil ein nicht wiedergeborener Mensch, oder der nur vielleicht am Papier ein Christ ist, dessen Geist ist tot, ja, und hat keine Verbindung zu Gott, zum lebenden Gott und keinen Jesus in sich und keine Herrlichkeit. Aber wir, wenn der Geist wiedergeboren ist, wir haben damit eine direkte Verbindung zu Jesus, weil der in unserem Geist steckt. Da ist er. Ja, das, vielleicht denkst du jetzt, ja, wo hat er überhaupt Platz drin? Klar, er ist ja nicht mit seinem Körper drin. Ja? Der Körper ist unserer. Jesus ist in Form des Geistes in uns. Der Johannes sagt uns in 1. Johannes 4,4, ihr seid aus Gott, ich habe in Klammern dazu geschrieben, geboren, weil es meint er, ihr seid aus Gott geboren, Kinder, und habt sie überwunden, weil der, welcher in euch ist, größer ist als der, welcher in der Welt ist. Ja, da geht es um die antichristlichen Geister. Ja, die haben sie überwunden. Wie haben sie es gemacht? Weil sie wussten, der in uns, der Jesus in uns, ist größer als die Geister, die in der Welt sind, die antichristlichen Geister. Also wir können damit teuflische Mächte und Attacken überwinden, weil eben der in uns größer ist als der, welcher in der Welt ist. Und in der Welt, das ist der Satan und seine Mächte, aber der in uns, das ist Jesus, der Größere, der Allmächtige, der alle Macht in sich vereint hat. Und das müssen wir wissen. Da, wo du bist, ist Jesus in dir und er ist mit dabei. Und du kannst in jeder Zeit bei ihm anklopfen, bitten, freisetzen, weil er ja da ist. Er wartet eigentlich bloß drauf. Der Geist Christi in dir ist da, um dir zu helfen, um dir Weisheit zu geben, um dir Erkenntnis zu geben, um dir Kraft zu geben, um Kraft freizusetzen, um die Mächte der Finsternis, die gegen dich gegangen sind, zurückzuschlagen, zu vernichten. Und so ist diese Tatsache, Jesus in uns, eine der wichtigsten Wahrheiten, die wir als Christen überhaupt haben können. Okay, den Glauben an Jesus und das Wiedergeburt ist noch eine Nummer wichtiger, weil wenn du wiedergeboren bist, bist du auf jeden Fall gerettet. Du wirst halt dann nicht siegreich durchs Leben gehen. Aber wenn du das erkannt hast, Christus ist ja eben mir und ich kann ihn jederzeit kontaktieren und freisetzen, dann kannst du ein siegreiches Leben leben, weil eben der in uns größer ist als der, der in der Welt ist und all die bösen Geister und Mächte. Vielleicht hast du es ja schon gemerkt, es gibt immer wieder einmal Attacken aus der Finsternis. Und da musst du gewappnet sein mit diesen Wahrheiten, weil Wahrheit gehört auch zur geistlichen Waffenrüstung. Aber das ist eigentlich die Basis, weil die Wahrheit ist, dass wir gerecht sind, die Wahrheit ist, dass das Wort Gottes wie ein Schwert ist und so weiter, dass wir errettet sind. Auf jeden Fall, der Größere, der Sieger, der Heiler ist in uns. Und damit auch Gottes Weisheit und Gottes Wahrheit in uns. Das heißt, die Hoffnung der Herrlichkeit ist eine Tatsache geworden. Die Herrlichkeit Gottes ist bereits in uns. Ja, was machen wir jetzt mit dieser Information? Lernen müssen wir was draus, oder? Wir müssen lernen, die Herrlichkeit anzuzapfen, freizusetzen. Diese Quelle in unserem Geist freizusetzen, anzuzapfen, kontaktieren. Und zwar eben in uns, in unserem Herzen, in unserem Geist. Nicht irgendwo, irgendwie, sondern klipp und klar, Christus in euch, die Tatsache der Herrlichkeit. Diese Schriftstelle ist unumstößlich. Wir sind das Gefäß. Die Bibel nennt oft den Körper ein Gefäß. Auch der Tempel, ja, oder Körper, wie du das nennen willst. Und wenn du darüber nachdenkst, wir als Menschen, vor allem als Christen, wir sind gottähnliche Geschöpfe. Weil Gott hat uns geschaffen und er hat gesagt, nach seinem Bilde sind wir geschaffen, wenn du 1. Mose 1,27 nachlesen magst. Gottähnlich bist du. Und weißt du das überhaupt? Das ist fast ein bisschen unglaublich, oder? Aber es ist schriftgemäß. Wir sind gottähnlich geschaffen, nach seinem Bilde, nach seinem Abbild oder auch nach seiner Vorstellung, je nachdem, wie man es sehen mag, hat er den Menschen geschaffen. Und das ist eine Wahrheit, die für uns wichtig ist. Wir sind nicht einfach bloß, ja, wie es bei Adam war, ein bisschen Dreck zusammenpatzt und der läuft durch die Gegend. Wir sind Gott ähnlich. Er hat seinen Geist, sein Leben in uns eingehaucht. Weil sonst würden wir nur tote Materie sein. Aber wir leben. Als er das getan hat, heißt es, und der Mensch wurde eine lebendige Seele. Und dann ist dieser Adam einfach aufgestanden. Ja, braucht auch der Verstand ein bisschen eine Pause, dass er da nicht Probleme kriegt mit sowas, oder? Und Jesus hat den Jüngern oder den Leuten damals ihr eigenes Gesetz oder die Schriften vorgehalten. Jesus sagte in Johannes 10,34, steht nicht in eurem Gesetz geschrieben, ich habe gesagt, ihr seid Götter? Wenn er jene Götter nannte, an die das Wort Gottes erging und die Schrift kann nicht aufgelöst werden, sagt ihr von dem, den der Vater geheiligt und in die Welt gesandt hat, du lästerst, weil ich sagte, ich bin Gottes Sohn. Also sie haben Jesus ja, attackiert, und weil er Gott beleidigt, wenn er behauptet, er ist Gottes Sohn, war ja die Wahrheit. Ne? Dann hat er ihnen die Schriften vorgehalten, eure Schriften, hat er gesagt, da steht drin, ihr seid Götter. Es bezieht sich auf Psalm 82,6 und da steht drin, ich sagte, ihr seid Götter, Söhne des Höchsten seid ihr alle. Und sie haben sich an ihm gestoßen, weil er sagte, ich bin Gottes Sohn. Er hat die schlauen Pharisäer, Schriftgelehrten, wieder einmal bloßgestellt und blamiert. Also wir Christen, wir sind wirklich Gottes Söhne. Warum? Weil wir aus Gott geboren sind und weil der Geist Christi jetzt in uns ist. Jesus Christus ist in uns. Und wir sind jetzt seine Hände, seine Füße, sein Mund und so weiter. Er wirkt oder will durch uns wirken. Also mit seinem eigenen irdischen Leib ist er ja nicht gegenwärtig. Das müssen wir schon so sehen. Also er hat ja seinen irdischen Leib, nachdem er verherrlicht war, mit in den Himmel genommen, als er in den Himmel aufgefahren ist. Aber in geistlicher Form will er jetzt oder lebt er jetzt in uns Christen weiter auf der Erde. Und somit in vielfacher Ausführung. Da ist nicht nur ein Jesus unterwegs, sondern viele. Darum nennen wir uns ja Christen, weil Christus in uns ist. Aber leider haben es die meisten Christen noch gar nicht gemerkt, was sie da eigentlich für einen Schatz in sich haben. Das ist eine fatale Sache. Darum ist es wichtig, dass wir umdenken. Der Paulus konnte sagen, nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Was ich aber jetzt im Fleisch oder im Körper lebe, lebe ich im Glauben. Also nicht mehr ich, mein Ego lebt, sondern ich lasse Jesus in mir leben. Ich lasse Jesus durch mich wirken. Ja, ich gehe dahin, wo Jesus hingehen will. Ich sage das, was Jesus sagen will. Ich tue das, was Jesus tun will. Ja, weil, also vorher hat er gesagt, ich bin mit Christus gekreuzigt. Ja, der alte Mensch ist gekreuzigt, das Ego, nicht mehr er ist der Chef, sondern Christus in ihm ist der, der den Ton angibt. Das will er damit sagen. Nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Aussage des Paulus. Und das hat ihn auch erfolgreich gemacht in seinem Dienst, in Erkenntnis und Weisheit und Kraft und alles. Obwohl er in Schwierigkeiten geraten ist, oft sehr große Schwierigkeiten, aber der Größere in ihm hat ihn immer wieder herausgehaut aus dem ganzen Schlamassel. Jesus will und kann nur durch uns leben heutzutage, weil er selber persönlich in seinem Leib nicht anwesend ist. Aber in uns ist er anwesend und er will durch uns leben. Und wenn unser Fleisch, unser Ego nicht mehr den Ton angibt, das heißt, mit ihm gekreuzigt ist, dann kann Jesus auch wirklich durch uns leben. Die meisten Christen tragen diesen Jesus ja nur spazieren, aber er lebt nicht durch sie. Das ist das Problem der ganzen Sache. Das Fleisch ist gerne religiös und ja, auf verschiedene Art und Weise religiös, aber es muss ans Kreuz. Also sei du und ich ein echter Glaubender und nicht ein religiöser Schaumschläger. Solche gibt es leider zu viele. Die dem Christus Jesus angehören, die haben das Fleisch samt den Leidenschaften und Begierden gekreuzigt. Wenn wir durch den Geist leben, so lasst uns auch durch den Geist wandeln. Galater 5, 24 und 25. Das Fleisch, das Ego, das religiöse Zeug, die ganzen Leidenschaften und Begierden, das ich will aber, muss ans Kreuz. Und die in Christus angehören, die haben das getan. Die haben gesagt, jawohl, mit Christus gekreuzigt. Ja, und jetzt will ich durch den Geist leben und auch durch den Geist geführt wandeln, sagt der Paulus. So soll es eigentlich sein. Das heißt jetzt nicht, dass du selber kein Mensch mehr bist und nur noch Jesus lebt und du bist nichts mehr. Das wäre auch falsch gedacht, da kommst du auch in Bredouille. Aber der Chef ist Jesus in dir und er gibt dir Raum, er gibt dir gute Dinge, er ist freundlich zu dir und trotzdem will er auch durch dich ja, leben oder Dinge tun. Nicht nur Wunder, sondern auch Hilfestellungen oder Worte oder einfach ein friedliebender Mensch sein. Ja, und da hat schon so manche wirklich richtige Ganoven gegeben, Rabauken, die sich bekehrt haben und total umgestaltet und verändert wurden in ihrer Gesinnung. Und wo man wirklich sagen kann, hey, der ist ein ganz anderer Mensch geworden. Da lebt tatsächlich Jesus durch ihn. Ja, wo er zuerst ein wilder Rocker war, wie eben der Olli Rainer Evers das so schön gesagt hat, und dann ist ein sanftes Kerlchen aus ihm geworden, der anderen geholfen hat aus ihren Drogen und anderen Zeug raus. Da sieht man es dann einfach. Nicht mehr lebt der Olli, sondern Jesus lebt in ihm. Das ist ein Beispiel. Ja. Der war auch nicht perfekt. Ja. Ich habe noch keinen Perfekten getroffen. Werde ich auch wahrscheinlich nicht, außer Jesus kommt wieder, dann kommt der perfekte Mensch. Aber zumindest in diese Richtung soll es gehen. Jesus möchte durch die Christen hier auf der Erde leben. Er möchte, dass er in uns Gestalt annehmen kann. Was Galater 4,19, der Paulus sagt, dass er darum betet. Jetzt müssen wir schauen, was können wir dazu tun? Ja, etwas können wir nämlich dafür tun. Erstens einmal, dass wir unseren Geist ernähren mit dem Wort der Wahrheit. Die Bibel sagt, wir sollen das Wort reichlich in uns wohnen lassen. Oder auch, der Mensch lebt nicht nur vom Brot allein, sondern von jedem Wort, das aus dem Mund Gottes kommt. Das ist einmal ein ganz, ganz wichtiger Teil. Ja, wenn du das Wort liest, hörst, sprichst, dass es aufnimmst und deinen Geist damit ernährst, dass er stark wird. Zweite ist, Sprachenreden. Ja, damit der Tempel voll Geistes wird, dass wir dadurch erbaut werden vom Geist heraus, ist der zweite Teil, den wir tun können. Der dritte Punkt ist, dass wir Worte der Wahrheit und des Glaubens aussprechen. Ja, nicht Zweifel und Klagen und Jammern. Da ist besser, du sperrst deinen Laden zu oder beißt dir auf die Zunge. Sprich das Wort, sprich die Wahrheit, sprich das Gute. Da bist du auf der sicheren Seite. Du weißt ja, unsere Zunge ist zwar klein, aber sie lenkt unser Leben. Tod und Leben sind in der Gewalt der Zunge, steht in der Bibel. Und der Jakobus sagt so, ist ähnlich wie wenn ein kleines Ruder am Schiff das lenkt das Schiff da, wo es hin soll. Und so ist auch es mit unseren Worten, die wir sprechen. Punkt 4, wir haben Gemeinschaft im Gebet mit dem Herrn. Zeit und Ruhe dafür zu nehmen. Nicht nur zwischen Tür und Angel ein Stoßgebet, was ja nicht verboten ist und oft auch einmal ganz gut klappt. Aber Gemeinschaft im Gebet mit Jesus und der Bibel dazu ist auf jeden Fall eine wichtige Sache, um vorwärts zu kommen. Und daraus kannst du Glaubensbekenntnisse machen. Und das wäre jetzt der Punkt 5. Und die Glaubensbekenntnisse sollst du auch dann laut, deutlich und mit Autorität des Glaubens aussprechen. Nicht nur lesen und denken, aha, sondern dann auch eben sprechen. Da bist du damit auch schon ein Täter des Wortes, was jetzt der Punkt 6 ist. Dann betrügst du dich nicht selber. Dann aktivierst du deinen Glauben, dann aktivierst du das Wort Gottes. Dann kommt was dabei raus. Sprich es laut und deutlich, mit Glauben und Autorität. Und dann den Geist in uns kontaktieren, entdecken, auf ihn hören. Vielleicht jetzt momentan der schwierigste Part, weil da der Verstand in Ruheposition kommen soll. Und meistens der Verstand so laut blärt, dass wir den Geist weder kontaktieren noch hören. Und das ist das, was wir lernen müssen. Und dafür hilft uns oft auch das Gebet, wie der Paulus auch gebetet hat, um erleuchtete Augen des Herzens, dass Offenbarung geschieht, weil ich kann immer bloß Informationen geben. Aber wenn du das willst und aufnimmst und annimmst und betest, dann kann es zu einer Offenbarung werden. Und wenn dir das offenbar wird, wer in dir ist, ich habe es ja gesagt, da bist du ein veränderter Mensch. Das sind so Punkte, die wir dazu beitragen können. Und vielleicht stellt sich der eine oder andere aber die Frage, wer oder was beherrscht eigentlich mein Denken, mein Handeln und mein Reden? Ehrlich beantworten. Wer oder was beherrscht mein Denken, mein Handeln und vor allem mein Reden? Und was dreht sich das da drin die ganze Zeit? Und wenn da für das Wort Gottes und für Jesus wenig Raum ist, musst du was ändern. Dann wird dein Geist dauernd übertönt und übertüncht von allem möglichen Zeug. Muss nicht immer was Schlechtes sein. Aber trotzdem ist es ein Übertönen von dem, was der Herr oder der Geist dir sagen will oder wo Jesus in dir die Führung übernehmen will. Und es soll sein, dass er die Führung übernehmen kann und dass du nicht mehr von deinem Fleisch beherrscht wirst, sondern vom Geist geführt wirst. Dein Geist, der wiedergeborene Geist in dir, das ist absolut wichtigste Teil an dir. Ja, wir sorgen uns sehr stark für unseren Körper mit Nahrung und Kleidung und Wärme und Wellness-Oase vielleicht sogar. Aber wir kümmern uns viel zu wenig um den Geist, obwohl der das Wichtigste ist. Und wenn der Geist das Wort der Wahrheit bekommt, ist die einzige Chance, wie er wachsen kann, wie er stark werden kann. Wenn das Wort der Wahrheit reichlich in ihm wohnt. Wenn das Wort nicht in deinem Geist wohnt, dann wohnt irgendwas anderes drin. Leer ist er normal nicht. Irgendwas anderes ist dann drin. Aber darum sagt uns der Herr, lass das Wort Gottes reichlich in dir wohnen. Weil dann dann nimmt es Form an, dann ist das Wort Gottes lebendig, nährt deinen Geist und übernimmt die Führung. Ja, das haben viele noch gar nicht gecheckt, wie wertvoll Gottes Wort ist. So wenig wird in der Bibel gelesen, so wenig wird das Wort Gottes eigentlich aufgenommen. Und eigentlich sagt uns hier Johannes 1,1, dass Gott das Wort ist. Puh. Das Wort war bei Gott und das Wort war Gott, schreibt Johannes. Man muss sich mal vorstellen, mit was du das zu tun hast, wenn du in der Bibel liest. Du hast es mit Gott zu tun. Wenn du es mit seinem Wort zu tun hast, hast du es mit Gott zu tun. Also schenk diesem Wort, dieser Bibel, vielleicht einmal ein bisschen mehr Aufmerksamkeit und lass es in dir wohnen. Weil wenn das Wort in dir lebt, dann wird es die Führung übernehmen. Und umso mehr das Wort in dir ist, umso mehr ist Jesus in dir. Dann fängt das Wort Gottes an, ein Richter deiner Gedanken zu sein und der Gesinnungen deines Herzens, wie Hebräer 4,12 das sagt, und du wirst nicht mehr jedes geistliche Gift, ohne drüber nachzudenken, fressen. Du wirst erkennen, hey, das schmeckt nicht gut. Das nehme ich jetzt nicht. Ja, dann wird das Wort Gottes in dir zusammen mit deinem Geist so eine kleine Alarmglocke sein oder eine Sirene. Von innen wirst du einen Alarm bekommen, wenn was nicht stimmt. Ja, und das ist wichtig für dich als Christ, weil haben wir es letztens erst wieder gedacht, da tun Christen irgendwelche Nahrungszusammenstellungen machen, keine Ahnung, Hildegard von Bingen oder sonst irgendeine Methode wird da angepriesen en masse, um gesund zu werden. Aber sie haben nicht gemerkt, die beste Medizin ist Gottes Wort. Und wenn das Wort Gottes reichlich in mir wohnt, Jesus in mir wohnt, stärker wird, dann muss ich gesund werden. Das kann ja gar nicht anders sein. Aber da ist ja großer Mangel in der Christenheit. Also Gottes Wort in deinem Herzen und dann auch in deinem Mund. Das gehört unbedingt zusammen. Erst wenn du das Wort im Herzen hast und auch mit deinem Mund wieder aussprichst, fängt es an, seine geistliche Kraft zu entfalten. Also es ist wie mit der Medizin, wenn du es am Küchenkastel stehen hast, aber nicht einnimmst, wird sie dir überhaupt nicht helfen. So ist es auch mit deiner Bibel, wenn du sie irgendwo am Nachttischkastel oder am Wohnzimmertisch liegen hast, aber weder liest noch sprichst, wird es dir nicht helfen. Es hat schon Leute gegeben, die haben sich dann die Bibel aufgelegt, haben gemeint, das nützt was. Aber die Bibel ist nur ein Buch mit Buchstaben. Aber es wird lebendig, wenn du das Wort in dir aufnimmst, wohnen lässt, das heißt festhältst und aussprichst, fängt es an, sich zu entfalten. Da ist Gottes Kraft drin, weil das Wort ist Gott. Ja, das ist das A und O. Es gehört unbedingt zusammen, Wort im Herzen und im Mund. Römer 10,10 sagt uns das sehr deutlich. Und es ist echt so, so wie du mit dem geschriebenen Wort, mit deiner Bibel umgehst, so gehst du mit Jesus um. Wenn dir die Bibel egal ist, dann ist dir unterm Strich auch Jesus egal. Weil an Jesus glauben bedeutet auch, seinen Worten zu glauben. Ja, alles andere ist nur Religion. Und Religion hilft dir überhaupt nichts. Religion macht dich nur ein bisschen crazy, kiri, ein bisschen ein komischer Mensch wirst, ein religiöser Vogel, aber ohne Kraft, ohne irgendwas. Nur ein Blablabla, aber du sollst ein Jünger Jesus sein, du sollst einer werden, durch den Jesus offenbar wird. Durch den Jesus, der in dir ist, der anfängt zu wirken. Gut, dieser Vers in 1. Johannes, dass der Größere in dir ist, das muss uns als Christen, das muss dir und mir noch viel mehr bewusst sein. Jesus ist in dir, er ist ja da, er ist ja mit uns. Und wir sind aus Gott geboren und eben deshalb ist der in uns größer als der, der in der Welt ist. Wir wissen ja, es gibt satanische Mächte, die uns widerstehen, die uns vernichten wollen, die uns auf Abwege bringen wollen, die uns aufs Abstellgleis bringen wollen, die uns in ein religiöses Fahrwasser bringen wollen. Das wissen wir, oder? Aber diesen Listen Satans sollen wir standhalten, sagt Epheser 6,11. Ja, damit wir diesen Listen standhalten, brauchen wir diese sogenannte Waffenrüstung Gottes. Ja, und diesen Jesus, das Wort in uns, der viel größer ist als der Feind in der Welt, genau dieser ist das A und O der ganzen Sache. Jesus ist der Sieger und er bleibt immer Sieger und er kann auch nicht verlieren. Und wenn du ihm Freiraum gibst, dann verliert er auch nicht in dir und dann bist auch du kein Verlierer. Ein Christ, der in eigener Kraft und in eigenem Namen unterwegs ist, kann verlieren. Muss nicht, aber kann. Wer aber in Jesu Namen und in der Kraft des Herrn in ihm unterwegs ist und in diesem Namen kämpft, der wird nicht verlieren. Ja, und Jesus möchte, dass du gewinnst. Er möchte nicht nur passiv in dir sein, er möchte in dir wirken, er möchte durch dich wirken. Er möchte seine Worte aus deinem Mund sprechen können. Also sprich seine Worte aus. Sei nicht ein schweigender Christ. Schweigende Christen werden Verlierer sein. Aber die, die das Wort Gottes im Herzen und im Mund haben, werden siegreich sein. Ich muss dir die Frage stellen, mit welcher Waffe willst du sonst deinen Kampf gewinnen, wenn nicht mit dem Wort Gottes, das Schwert des Geistes. Das ist dein Mittel, das hat dir der Herr gegeben und dieses Mittel sollst du auch einsetzen. Ja, wir sind ihm nahe geworden, sagt die Schrift, weil er in uns ist. Und näher als in uns geht er eigentlich nicht, oder? Oder kannst du dir da was anderes vorstellen? Als Teil des Leibes Christi sind wir eben mit Jesus verbunden, wir gehören zusammen und das muss uns viel mehr bewusst sein. Ja, jeder kennt irgendwo den Ausdruck, wir sind der Leib Christi, bla bla bla. aber macht sich keiner darüber Gedanken, was das eigentlich bedeutet und was man daraus machen kann. Und unser schlauer Verstand, der spricht dann auch immer nur dagegen, weil was sich der nicht vorstellen kann, das akzeptiert er nicht gleich, oder? Weil er es nicht ergreifen kann. Der Verstand kann nicht ergreifen, weil der sieht dich als eigenständigen Menschen, wie sollst du ein Glied vom Leib Christi sein? Geht ja nicht. Wie kann Jesus in mir sein? Geht ja nicht, sagt der Verstand. Aber es ist, geistlich gesehen, ist so. Da müssen wir den Verstand manchmal einfach ein bisschen umgehen und den Geist in uns kontaktieren, weil der hilft uns dabei, das dann zu verstehen, Offenbarung zu bekommen. Da ist vielleicht Verstehen das falsche Wort, weil Verstehen hat wieder mit Verstand zu tun. Also, Jesus wohnt in uns, sagt uns die Bibel. Jesus sagte, Johannes 14, 23, wenn jemand mich liebt, so wird er mein Wort halten und mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm machen. Eine heiße Aussage. Jesus und sogar auch der Vater werden zu uns kommen und bei uns wohnen. Und er spricht hier von Wohnen. Ja, nicht nur, ich komme mal auf Besuch vorbei, er spricht vom Wohnen. Und Wohnen, da richtet man sich ein, da bleibt man, da macht man sich gemütlich, oder? Da wohnt man, da ist man zu Hause. Und von Wohnen spricht hier Jesus. Der Vater und er wollen in uns wohnen bleiben. Nicht nur besuchen. Ja, bei manchen Christen, ja, da klingelt er nur und die machen ihm gar nicht auf. Das ist das Allerfatalste. Er möchte in ihnen wohnen und sie machen ihm die Tür gar nicht auf. Ob das dann Christen sind, möchte ich jetzt eh einmal bezweifeln. Also, mach da mal drüber Gedanken. Stell dieses Wort auf deinen Glauben. Ein Glaube ist immer der Basis. Der Verstand ergreift es nicht, also muss es der Glaube tun. Und das ist die Basis, dann kannst du Jesus in dir erkennen und auch erleben. Gut, die Zeit ist fortgeschritten. Ich höre jetzt auf. Machen wir noch einen Lobpreis dann.